Wenn du Gott kennenlernst, du kannst nicht anders, als darauf mit Hingabe und mit Sehnsucht und mit Liebe zu reagieren. Verstehst du? Der Gärtner läuft nicht am Morgen durch den Garten und sagt den Gänseblümchen, bitte macht euch auf, die Sonne scheint. Sondern die Sonne geht auf und die Gänseblümchen sind klug genug, sich zu öffnen. Wie wissen die das? Nun, die Gänseblümchen sind für das Sonnenlicht gemacht. Kommt die Sonne, gehen die Gänseblümchen auf. Sagst du, ja, was hat das mit einem Christsein zu tun? Du bist gemacht für Gott. Und du wirst nirgendwo wirkliche, bleibende Erfüllung ohne Nebenwirkungen finden, außer in Gott. In der Freundschaft mit Gott. Dafür bist du gemacht. Und wenn das Licht der Sonne Gottes aufgeht, antwortet dein Herz mit Hingabe und mit Willigkeit. Du bist nämlich so gemacht. Und viele versuchen, sich zum Gehorsam zu prügeln und zu zwingen und erziehen sich mit Selbstverachtung und Selbstablehnung. Das sind alles Methoden, die sind Gottes nicht würdig. Gott hat andere Methoden. Er lockt uns durch seine Güte. Und wenn wir anfangen, sie zu sehen, unser Herz geht auf und der Widerstand schmilzt und da kommt Willigkeit in unser Herz. Ihr Lieben, Gott zu erkennen, ist nicht ein Thema am Rande. Und ich staune, wenn ich so höre, einmal habe ich einen Bruder ein bisschen begleitet, der ging auf ein bestimmtes evangelikales Predigerseminar. Jetzt habe ich Kontakt mit ein paar Brüdern, die sind in einem anderen, mehr heilig-geist-orientierten Predigerausbildung. Und was sie dort alles lernen, es ist erstaunlich. Aber was sie nicht lernen, ist, wie sucht man Gott? Und wie findet man Gott? Wie entwickelt man eine Freundschaft mit Gott? Und ich denke, das ist das für jeden Christen das erste Thema, bevor wir sie motivieren, in den Dienst zu gehen. Sie müssen Gott kennenlernen. Es ist super gefährlich, Leute anzutreiben zum Dienst, die nicht anfangen, wenigstens in Gott ihre Erfüllung zu finden. Weil was sie tun werden, ohne dass sie das wollen und ohne dass sie sich dazu entscheiden, sie werden anfangen, den Dienst zu gebrauchen, um ihre Defizite aufzufüllen. Ihre Minderwertigkeit. Und sie suchen Anerkennung, sie suchen den Lohn, sie suchen Bestätigung von Menschen. Und das machen sie ein paar Jahre, wenn sie harte, robuste Naturen sind, vielleicht 20 Jahre. Und dann werden sie vollkommen zusammenbrechen. Und man nennt das Burnout. Und man sagt, ja, das kommt einfach, wenn zu viel Arbeit ist. Wie viele Burnouts hatte Paulus eigentlich? Hat einer mehr gearbeitet als Paulus? Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Aber nicht ich, sondern die Gnade in mir. Burnout kommt nicht durch zu viel Arbeit. Burnout kommt, wenn wir versuchen zu geben, zu geben, zu geben, ohne dass wir etwas vom Himmel empfangen. Dann kommt Burnout. Aber wenn die Reihenfolge ist, zuerst bin ich vor Gott und zuerst empfange ich, zuerst trinke ich, zuerst sättige ich mich, zuerst stärke ich mich, zuerst empfange ich Leben. Und von dem Überfluss, was ich habe, gebe ich dann anderen. Man kann kein Burnout haben. Das geht überhaupt nicht. Das ist völlig unmöglich. Und egal, wo du dienst, im Hauskreis, Leitung oder Lobpreis oder irgendwo, zuerst ist wichtig, dass dir gedient wird. Zuerst ist wichtig, dass du lernst zu empfangen. Dass du lernst, dich zu stärken in Gott. Dass du gesättigt wirst in Gott. Belebt wirst, erfrischt wirst. Zur Ruhe kommst. Und gestärkt wirst, so dass du sagst, wow, Gott ist gut zu mir. Gott ist wirklich gut. Aus Überzeugung, nicht weil du es pflichtgemäß nachher von der Kanzel sagen musst, sondern weil du die Güte erlebst und genießt. Das ist das Entscheidende. Damit beginnt es. So, dank sei Gott, aus der ersten Phase, wo Gott klare Konturen gezogen hat und geschnitten hat und gewarnt hat und gemahnt hat, sind wir jetzt raus und kommen mehr in liebliche Fahrwasser. Aber das war notwendig, der Anfang dieses Seminars, dass wir sagen, das und nichts anderes. Und auf diesem ist eine andere Salbung. Der Heilige Geist bestätigt das Wort. Und jeder, der in der Verkündigung ist, weiß das. Du kannst über den Löwen von Juda predigen, über die Herrschaft Christi. Und da kommt eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du über die Lieblichkeiten Gottes redest. Aber beides ist notwendig. Ich sage nicht, ja, jetzt gefällt mir das Seminar viel besser als am Anfang. Der erste Teil war notwendig. Dinge, die nicht zu Gott gehören, müssen abgeschnitten werden. Und das macht keinen Spaß, weder dem Verkündiger noch dem da was abgeschnitten wird. Aber es ist notwendig. Seht ihr das ein? Bist du froh, dass du durchgehalten hast? Und nicht weggelaufen? Halleluja. Gott zu erkennen. Wir gehen wieder zu 1. Korinther. Und jetzt geht er mal mit mir zu Kapitel 2, Vers 9. Wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und was kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Zwei Dinge sind hier wichtig. Gott hat etwas bereitet für alle, die ihn lieben. Und zweitens, es kann nicht auf die normale Art und Weise erfahren und gesehen oder gelernt werden. Es kann nicht auf die normale Art kommen, wie man sonst im Leben gelernt hat. Alle Dinge, die du gelernt hast, ob das Radfahren ist oder Flöte spielen oder Schwimmen oder Schreiben oder Mathematik oder nenn es, was du willst. Alles, was du gelernt hast im Leben, hast du gelernt durch Auge und Ohr. Und dann dein kleiner Bordcomputer hat das alles verarbeitet, die Daten und das sortiert und daraus Systeme gemacht. Und so lernst du. Du siehst etwas, du hörst etwas, du erfährst etwas. Die anderen Sinne sind auch beteiligt, aber hauptsächlich Auge und Ohr. Und du ziehst aus dem, was du da an Informationen bekommst, du ziehst daraus deine Schlüsse. Aber die Dinge, die Gott bereitet hat für die, die ihn leben, kann man auf diese Art und Weise nicht erfahren. Es braucht eine andere Art des Zugangs. Es braucht eine andere Art des Lernens. Das ist das Erste. Und wie ist diese Art? Vers 10. Uns aber hat Gott es, nämlich das, was er bereitet hat, denen, die ihn lieben, uns hat es Gott geoffenbart durch den Geist. Es kommt nicht durch die Sinneserfahrung, es kommt durch Offenbarung des Geistes. Eine der Hauptfunktionen oder Dienste des Heiligen Geistes ist der Heilige Geist als Geist der Offenbarung. Er zeigt uns geistliche Realitäten. Er nimmt die Hülle weg und er lässt uns Dinge sehen, die man auf keine andere Art und Weise sehen und erfahren kann. Und Gott möchte, dass wir die Dinge sehen, die er uns bereitet hat. Diese Dinge zu sehen, ist von ganz entscheidender Bedeutung. Wenn wir anfangen zu sehen, was Gott für uns bereitet hat, wird das unser komplettes Weltbild und unsere Ziele und Prioritäten vollkommen umbauen. Anders ausgedrückt, wenn wir nicht sehen, weil wir uns nicht danach ausstrecken und weil wir nicht kooperieren mit dem Heiligen Geist, wenn wir die Dinge, die Gott für uns bereitet hat, nicht sehen, werden wir verurteilt sein, auf einem Niveau zu leben, das Gott niemals wirklich Ehre machen kann. Ich werde nachher Beispiele bringen, aus der Schrift und wir sehen, was für eine enorme Motivation freigesetzt wird. Wir haben am Anfang davon gesprochen, Reife beinhaltet Willigkeit zu leiden. Aber wo kommt Willigkeit zu leiden her? Wo kommt die Bereitschaft her, das eigene Leben niederzulegen, sich nicht um sich, um seine Ehre, sein Ansehen, seine Bequemlichkeit und seinen Namen zu kümmern, sondern um ihn? Wo kommt das her? Durch ein Wunderwirken Gottes an unserem Herzen. Es kommt nirgends mehr. Du lernst es auf keiner Bibelschule, egal wie viele Diplome du mir vorweisen kannst. Das ist nicht die Garantie, dass du diese Realitäten hast in deinem Leben. Aber wenn Gott es wirkt, und wir haben einen wesentlichen Anteil dabei zu haben, und wir anfangen zu sehen und zu schmecken, was er für uns hat, unser komplettes Leben wird eine völlig neue Ausrichtung bekommen. Und Dinge werden für uns wichtig werden, die vorher nicht wichtig waren. Und Dinge, die für uns total wichtig waren, werden völlig unwichtig werden. Unser ganzes Leben wird sich verändern. Und wir brauchen so dringend diese Dimension. Das ist einer der Schlüsselbereiche, der apostolisches, neutestamentliches Christsein unterscheidet von dem, was wir heute in unserer Zeit haben. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Der Dienst des Heiligen Geistes wurde so real erlebt und der Schleier wurde weggenommen und sie fingen an zu sehen, was man normalerweise nicht sehen kann. Und das Erste, was wir sehen sollen, ist dieses Privileg, Gemeinschaft zu haben mit Gott. Wir dürfen seine Kinder sein. Nicht einmal die Engel können Vater sagen. Nicht einmal die Engel. Sie sehen den heiligen Gott und sie dienen Gott. Aber sie haben nicht das Privileg, ihn Vater zu nennen. Wir müssen Bescheid wissen über dieses Angebot. Und wir müssen Bescheid wissen, dass dieses Angebot keine Wahl ist, sondern überlebensnotwendig. Wir brauchen den Dienst des Heiligen Geistes, dass er uns zeigt, worum es eigentlich geht. Was ist das Ziel unseres Lebens? Wofür sind wir gemacht? Worin besteht das Kostbare des Himmels? Dass wir nämlich Gott sehen dürfen und uns an ihm freuen dürfen. Das ist der Himmel. Nicht, dass es da keine unbezahlten Rechnungen gibt. Oder keine Menschen, die uns ungerecht behandeln oder uns verletzen, sondern der Schatz des Himmels ist eine Person. Es ist das wunderbare Wesen Gottes selbst. Und ihn zu erleben, ihn wahrzunehmen, sich an ihm satt zu sehen und zu schwelgen in dieser Schönheit und dieser Bewunderung seiner Schönheit, das ist der Himmel, ihr Lieben. Und etwas kündige ich an. In den nächsten Jahren, wir werden mehr und mehr Lehre und Predigt und Prophet ist der Himmel. Was kennzeichnet den Himmel? Was wartet da auf uns? Das wird kommen. Und das muss auch kommen. Und das ist das Einzige, was uns aus diesem Verhaftetsein an das Irdische herausholen wird. Dass wir den Himmel sehen. Ihr Lieben, im Wesentlichen, bis auf ein paar Ausnahmen, im Wesentlichen leben wir alle so, als würde Jesus nie wiederkommen. Als würden wir nie in dem Himmel sein. Als würde das nicht das Eigentliche sein, sondern das Eigentliche ist hier auf der Erde. Aber was sind 80 Jahre auf der Erde gemessen an einer Ewigkeit nach der anderen? Meinetwegen, seien wir bescheiden, nehmen wir erstmal 10 Ewigkeiten. Ja? Was sind 80 Jahre? Sehr, sehr, sehr bald. Alle von uns werden in dieser Ewigkeit sein, auch die Jüngsten unter uns. Das macht und das Leben ist hier vorbei. Und dann hast du eine Ewigkeit nach der anderen. Und wenn hier nicht dramatische Umwälzungen in unserem Leben jetzt passieren, dann werden wir da oben sein und sagen, ich kann es nicht glauben. Welcher unwichtige Quatsch auf der Erde mich gefangen gehalten hat. Was für unwichtige Dinge für mich so wichtig waren, dass ich so viel Zeit und Geld und Energie in solchen Blödsinn hineingesteckt habe. Wie viel besser wäre es gewesen, ich hätte mich um das gekümmert, was mir Schätze bringt im Himmel. Jesus sagt, sammelt Schätze im Himmel. Ich kenne wenige Gläubige, die damit beschäftigt sind, im Himmel Schätze zu sammeln. Wenige Gläubige kenne ich. Die sind beschäftigt mit Schätze sammeln, aber auf der Erde. Und Jesus sagt, seid klug. Hier wird das genommen. Hier zerfällt das in Staub. Hier verliert das seinen Wert. Kanalisieren wir unsere Aufmerksamkeit, unsere Zeit und unsere Kraft in himmlische Dinge. Für viele Gläubige hört sich das komisch an, religiös an, irgendwie nicht normal. Aber das ist das apostolische Christsein. Das ist, was sie am Anfang gehabt haben, das ist, was sie gelehrt haben und wonach sie sich ausgestreckt haben und was sie auch hatten, was sie auch erlebt haben. Wir werden das noch an Beispielen sehen, aber ich will das noch ein bisschen mehr vertiefen. Der Heilige Geist ist uns zu diesem Zweck gegeben. Er erforscht alles, Vers 11, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von dem Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Warum? Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wiederholung von Vers 10. Der Heilige Geist ist aus dem Grunde uns gegeben, damit wir all das, was uns jetzt gehört, was Gott uns geschenkt hat, real wird, eine Erfahrung wird. Gott ist nicht damit zufrieden und die Ziele Gottes mit uns können nicht erreicht werden, wenn es um bloß darum geht, ein bisschen mehr materiellen Wohlstand zu haben, ein bisschen mehr Sicherheit zu haben oder eine größere Wohnung zu haben oder einen besseren Job zu haben oder irgendwie vom stellvertretenden Hauskreisleiter aufzusteigen zum Hauskreisleiter. Gemessen an Gottes gigantischem Plan in unserem Leben sind es Peanuts, völlig unbedeutende nebensächliche Dinge, was für ein Auto wir fahren und was für ein Haus wir haben. Ich sage dir, in 1000 Jahren von heute, dich wird nicht mehr interessieren, in was für einem Haus du hier gewohnt hast. Und was für ein Auto du gefahren hast. Du wirst dich wundern, dass so ein Quatsch einmal wichtig war für dich. Du wirst staunen, wie blind du warst hier auf der Erde. Glaubst du mir das? Nur in 1000 Jahren, ich rede gar nicht von Ewigkeit, nur 1000 Jahre von jetzt. Sag ich, aber wir sind nun mal auf der Erde. Ja, wir sind auf der Erde. Aber durch den Heiligen Geist kann der Vorhang weggezogen werden und durch den Heiligen Geist können und sollen und müssen wir Einblicke bekommen in himmlische Dinge. Kolosser 3. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, Vers 1, so sucht, was droben ist. Suchen ist ein aktives Wort. Das hat etwas mit einem Ziel zu tun, das hat etwas mit Bewegung zu tun, das hat etwas mit Aktion zu tun. sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Wie sucht man denn, was da oben ist? Wie sollte das funktionieren? Es beginnt damit, dass wir unsere Gedanken ausrichten. Sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Der Kontrast oder die Parallelstelle dazu, aber die das Gegenteil ausdrückt, ist Römer 8. Die fleischlich sind, sind deswegen fleischlich, weil sie auf das sinnen, was fleischlich ist. Sie denken auf der Ebene von fleischlichen Dingen. Und weil sie auf dieser Ebene denken, fühlen und wünschen sie auch auf dieser Ebene und leben so. Also der Weg raus aus diesem und störrischen und unbelehrbaren, der Weg heraus ist auf das zu sinnen, was von Gott ist und wer Gott ist und was den Himmel ausmacht. Wir sinnen auf das, was droben ist. Ist in deiner Bibel das auch ein Befehl? Sinnt auf das, was droben ist? Hier ist sogar ein Ausrufungszeichen dahinter. Es ist nicht ein Vorschlag. Das ist nicht für einige unpraktische Leute, die für das irdische Leben nicht taugen. Na meinetwegen, die können sich jetzt schon mit dem Himmel beschäftigen. Es ist ein Befehl an alle Kinder Gottes. Sinnt auf das, was droben ist. Wir richten unsere Gedanken auf den Thron Gottes, auf den Himmel. Was macht den Himmel aus? Was ist der Himmel? Was wartet da auf mich? Nur wenn wir unsere Gedanken in diese Richtung bewegen, kann der Heilige Geist kommen und kann anfangen, den Schleier wegzunehmen und unsere blinden Augen aufzutun. Das ist, was notwendig ist. Gott will uns diese Dimension aufschließen. Und das Zentrum des Himmels ist Gott selbst, sein Wesen, sein Charakter, seine Schönheit. Anbetung wird echt und lebendig und geisterfüllt in dem Maße, wie die Mehrheit der Gläubigen in dieser jeweiligen Versammlung sich ausstrecken danach, die Schönheit Gottes zu sehen. Wo Menschen versuchen, Anbetung zu machen, ohne ein Herz zu haben, das sich sehnt nach Gott, wird es eine charismatische Machweise, ein menschliches Machwerk. Aber diese Elemente des Himmels, dieses Kreative, dieses Spontane, dieses Überraschende, dieses Belebende, dieses Aufbauende, dieses Atemberaubende fehlt einfach. Wenn die Mehrzahl der Menschen in der Versammlung nicht einen Lebensstil pflegen, wo sie Gott suchen, wo das nicht ihr Herz ist. Ich muss Gott erkennen. Ich will sehen, wie er ist. Es reicht nicht aus, dass ich ein paar Worte habe. Ja, Gott ist barmherzig und Gott ist der Vater und Gott ist heilig und die Demut Christi und so weiter. Wir müssen diese Aspekte sehen. Wir müssen sie wahrnehmen. Und nur wenn wir sie wahrnehmen, wird unser Herz in Brand geraten. Und wir sagen, was für ein Gott. Unvergleichlich. Unübertrefflich. Paulus redet von der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi. Und er sagt, ich möchte ihn erkennen. Und das schreibt er, wer ein bisschen Bibelhintergrund hat, er weiß das, Philipperbrief, das schreibt er ziemlich am Ende seines Dienstes aus dem Gefängnis. Die Arbeit war getan. Er hat Frucht gebracht, wie vielleicht niemand im Reiche Gottes. Und am Ende seines Lebens, er sagt, ich will ihn erkennen. Das sagt mir, wir kommen niemals an ein Ende. Wenn Paulus dieses Verlangen hatte am Ende seines Dienstes, er will Christus erkennen, dann was sollen wir sagen? was sollen wir sagen? Wir sind wie Blinde, die im Nebel stochern und keine Ahnung haben von der Herrlichkeit, die da ist. Und Gott will uns die Augen auftun. Aber unser Problem ist nicht die Blindheit, sondern unser Problem ist, dass wir blind sind und wir meinen, wir können sehen. Das ist das Problem. Wie Laodicea. Sie dachten, die sind reich, die haben alles. Und dann kommt Jesus und sagt, du bist blind, arm, nackt, bloß. Du weißt gar nicht, dass du, wie du wirklich bist. Wenn ein Blinder einmal sehen konnte und dann blind geworden ist, er wird sich danach sehnen zu sehen und er weiß, dass er jetzt blind ist. Er weiß, dass er blind ist. Aber bevor nicht der Geist Gottes uns aufweckt, wir denken, da gibt's nichts mehr zu lernen, da gibt's nichts mehr zu sehen, wir wissen schon alles. Und dann werden wir satt und träge. Aber wenn Gottes Geist es schafft, einen Hunger zu wecken in uns, und wir diese Ahnung haben, da kann man mehr sehen, da gibt es mehr Bewunderung, mehr Staunen, mehr ergriffen sein, mehr Sehnsucht. Sehnsucht, was für ein schönes Wort. Wir sehnen uns nach ihm und dieses Sehnen ist eine Sucht geworden. Es hört gar nicht mehr auf. Oh, wenn das Gott schenkt, werden wir Veränderungen erleben in unserem Leben. Und wir haben einen Teil dazu beizutragen, sagen, Gott, wecke in mir den Hunger. Gib mir ein Verlangen, dich zu sehen. Öffne mir meine blinden Augen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Das ist, was Mose gebetet hat. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und er betet, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkennen kann. Gottes Wege, das heißt, was bewegt ihn zu tun, so wie er es macht? Warum macht er, was er macht? Du weißt, die ganze Generation, die Gott mit Macht aus Ägypten herausgeholt hat, konnte er nicht hineinbringen in das, was er für sie hatte. Aus dem einfachen Grund, weil sie sich nicht interessiert haben für seine Wege. Hebräer 3, Vers 10. Alle Zeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt. Darum schwor ich in meinem Zorn, nimmermehr sollen sie zur Ruhe kommen. Eine ganze Generation, die das machtvolle Wirken Gottes erlebt hat, rausgekommen aus Ägypten, die stärkste militärische Macht der damaligen Zeit, wurde übernatürlich gedemütigt durch einen Hirten mit einem Stock. Wow, das ist Gott. Ein Hirte mit einem Stock demütigt die militärische Supermacht und bringt sie auf die Knie. Und Gottes Volk erfährt Befreiung. Und das Ziel war nicht damit getan, dass sie rauskamen, sondern sie sollten hineinkommen. Und für diesen zweiten Teil war mehr von ihnen verlangt als bei dem ersten Teil. Ihr Anteil an dem ersten Teil war sehr, sehr, sehr begrenzt. Aber jetzt haben sie die Hand Gottes gesehen. Sie haben gesehen, Gott ist für sie, Gott ist mächtig, Gott kann Wunder tun. Und jetzt sollten sie kooperieren mit Gott, um jetzt hineinzukommen in das, was Gott für sie hat. Einmal ist es heraus aus dem Griff des Teufels und der zweite Teil ist hinein in die Fülle, hinein in den Plan Gottes. Und weil sie sich nicht danach ausgestreckt haben, die Wege Gottes kennenzulernen, sondern nur zufrieden waren, wenn Gott sie gesegnet hat, wenn alles gut lief, wenn keine Probleme waren, wenn sie bekommen hatten, wozu sie verlangen, wonach sie verlangen hatten, dann war es gut. Und dann konnten sie feiern und anbeten und preisen. Wenn du das gesehen hast, hast du gesagt, boah, die lieben Gott. Aber wie tief ihre Hingabe war, hast du am nächsten Tag gesehen. Wenn sie an das bittere Wasser kamen oder an andere Hindernisse, sofort kam die Rebellion heraus. die Besserwisserei und diese Arroganz und sich über Gott zu stellen und diese Verachtung, dass sie ihr Privileg, wir dürfen ein Volk sein zur Ehre Gottes, überhaupt nicht geschätzt haben. Sofort kam es heraus, es wäre ja besser für uns gewesen, wir wären in Ägypten geblieben. Als sie in Ägypten waren, haben sie geschrien. Und Gott sagt, ich habe das Schreien der Kinder Israels gehört. Und kaum waren sie raus und ein paar Dinge liefen nicht so, wie sie haben wollen, sehnten sich zurück nach Ägypten. Ist das nicht verrückt? Und ich sage dir, das ist die menschliche Natur. Lass uns nicht sagen, oh, das war Israel, wie dumm waren die. Die Gemeinde ist genauso dumm. Genauso dumm. Herausgerettet aus der Welt, haben das Privileg, Gott kennenzulernen, Gott zu lieben, Gott zu erfahren, in den Plan Gottes hineinzukommen. Und wir bleiben stecken bei Gebäude und bei Anzahl der Mitglieder, die wir wie Erbsen zählen. Und wehe, der andere Pastor hat 3 mehr als wir und diesen ganzen Quark und sich aufzuregen, weil Gott ein Gemeindemitglied von einer Gemeinde in eine andere Gemeinde verpflanzen will. Und sofort geht der Pastorenkrieg los und ihr seid eine schafstillende Gemeinde. Nein, das stimmt nicht. Wir sind eine graswachsende Gemeinde. Und dann geht das hin und her und das Ganze. Ihr Lieben, wenn es um Gott geht, wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es um das Privileg geht, Freund Gottes zu werden, was sollen dann diese Dinge? Wie groß ist die Gemeinde? Lass 3 Pastoren oder 2 Pastoren, 5 Minuten allein in einem Raum. Ich sage dir, du brauchst nicht länger, bis die entscheidende Frage kommt. Wie viel hast du am Sonntagmorgen? 5 Minuten maximal. Und die entscheidende Frage kommt, wie viel hast du am Sonntagmorgen? Weil sie hoffen, der andere hat weniger als sie. Und dann stehen sie wieder mal als Sieger da. Als die Überlegenen, als die, die geehrt werden, als die, die bewundert werden, als die, die beneidet werden. Ist das nicht primitiv? Ist das nicht zu tief fleischlich? Es geht doch nicht um Größe des Dienstes. Es geht um Gott und um Gottes Herz. Und um einen Plan, der noch nicht einmal gesehen wurde, geschweige denn in die Praxis umgesetzt wurde, wie die Herrlichkeit Gottes über das Land kommen soll. Aber all diese fleischlichen Dinge und vieles mehr kommt einfach nur daher zustande, weil wir falsch ausgerichtet sind, weil unser Fokus nicht der ist, der sein sollte. Und Israel hat die Bestimmung oder die erste Generation hat die Bestimmung verpasst, weil sie nie gesagt haben, Gott, wir wollen dich kennenlernen. Zeig uns deine Wege, damit wir dich kennenlernen. Das war, was Mose gebetet hat. Aber studier das Wort Gottes. Nicht einmal siehst du, dass Israel so etwas gebetet hat. Sie haben gebetet, gib uns Fleisch und gib uns das und gib uns das und mach es uns einfach und räum die Probleme weg, bevor wir sie sehen. Oh, da waren sie stark drin. Aber wenn es nicht so passierte, die ganze Rebellion und dieses wir stellen uns über Gott. Wir wissen, was wirklich gut wäre. Und lass uns zurückgehen nach Ägypten. Da war kein Verständnis. Wir werden in den Segen Gottes gehen. Wir werden so ein Leben führen, dass über uns der Name des Herrn ausgerufen wird und die umliegenden Nationen werden sehen, was für einem herrlichen Gott wir dienen. Und wir erwecken in ihnen das Verlangen, ihn auch kennenzulernen, weil sie den Segen Gottes auf uns sehen. Kein Verlangen danach, zur Ehre Gottes zu leben, sondern Gott war ihr Diener, war ihr Angestellter, Gott war dazu da, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Schau dich um in der geistlichen Landschaft. Innere Heilung, Befreiung, Wohlstand, Erfolg, Gemeindewachstum, für alles gibt's ein Angebot. Aber wie wenig Angebote, wie sucht man Gott? Wie findet man Gott? Wie wird man ein Freund Gottes? Wie bekommt man ein Herz für Gott? Es gibt Angebote, aber wenige, gemessen an den vielen anderen. Und natürlich, Gott will Heilung geben, Gott will innere Heilung geben, Gott will Befreiung geben, Gott will materielle Versorgung, Überfluss geben. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber das sind unvermeidbare Beigaben. Befreiung ist ein unvermeidbares Nebenprodukt von einem Leben in Heiligung. Streb nach Heiligung und du wirst Befreiung nicht verhindern können. Und wie viele Leute laufen in die Befreiungsseminare? Und die Brecheimer werden rumgereicht und man hat da wilde, spektakuläre Meetings. Aber wo ist die Frucht? Und dieselben Leute laufen immer wieder dahin und sie werden süchtig nach Befreiung. Eine Befreiung ohne Jüngerschaft bringt Fluch statt Segen. Hallo. Eine Befreiung von dämonischen Bindungen, die abgekoppelt ist von Betreuung, von Anleitung, von Jüngerschaft, wird keine Frucht bringen, sondern wird Fluch hervorbringen. Und dann haben da diese Befreiungswanderprediger, haben ihr Klientel. Und die Leute laufen von einem Seminar ins andere und dann erzählen sie, ja, weißt du, Befreiung, das ist ein Prozess und da musst du jeden Tag durch und das dauert mindestens 3 Jahre, bis du von allen deinen Dämonen frei bist und da ist noch dies und da ist noch das und da ist noch jenes. Entschuldige bitte. Wo ist das im Wort Gottes? Wo? Befreiung ist notwendig. Aber Befreiung ist ein unvermeidbares Abfallprodukt von einem Leben in Heiligung. Such du Sanftmut und Demut. Das ist, was Jesus sagt, wonach wir trachten sollen. Sanftmut und Demut. Und kein Teufel möchte mit dir etwas zu tun haben. Mit Entsetzen werden sie rennen aus deinem Leben und sagen, mit dem kann man nicht mehr zusammen sein. Da ist so viel Licht, da ist so viel vom Himmel, da ist so viel von dem, vor dem wir solche Angst haben. Komm, den lassen wir in Ruhe, wir suchen einen anderen. Amen. Was ist der Fokus? Was suchen wir? Worum geht es uns? Und man kann sich verlieren in den Nebensächlichkeiten und das Zentrum verpassen. Aber wenn du das Zentrum suchst, werden die Nebensächlichkeiten alle am richtigen Platz in deinem Leben sein. Und das Zentrum ist ein Herz, das Gott kennt und das Gott liebt, das ihn bewundert, das sich an ihm freut. Unsere Fähigkeit, sich an ihm zu freuen, soll wachsen. Das ist Reife. Das ist geistliches Wachstum. Nicht sich zu freuen, dass die Gemeinde wächst, dass sich neue Leute bekehren, das ist auch gut. Aber sich zu freuen an ihm. Und Lobpreis ist deswegen so mühsam, weil so wenige da sind, die sich an ihm freuen. Darum ist Lobpreis so mühsam. Er ist das Zentrum. Und ein Herz zu haben, das ihn erkennt, und sich an ihm freut. Das ist das Zentrum der Erlösung. Und wenn du das vor Augen hast und durch alle möglichen anderen Wellen und Nebenbetonungen schon gegangen bist und gemerkt hast, am Ende ist doch immer wieder die Enttäuschung. Und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du sagst, jetzt habe ich es ein für alle Mal festgemacht. Ich lasse mich nie wieder ablenken. Worum es in meinem Leben geht, ist, näher zu kommen zu Gott, ihn mehr zu lieben. Matthäus 22, 37. Gott zu lieben mit aller Kraft. Das ist das Zentrum meines Lebens. Dann wirst du nicht mehr hin und her geworfen und abgelenkt und weggezogen, sondern hast du diesen Fokus. Und dann gehst du gerade, während viele andere zickzack gehen und von einem Extrem ins andere gehen und immer lange brauchen, sich von Extremen zu erholen und lange brauchen, von der Enttäuschung sich zu erholen, dass es dieses Modell wieder nicht gebracht hat und diese Welle nicht gebracht hat und G12 und Willow-Krieg und dies und das und jenes. Ihr Lieben, wir brauchen all diese Dinge nicht. Wir brauchen Christus in unserem Leben. Und ein Herz, das ihn genießen kann, das sich an ihm freut und zunimmt in der Fähigkeit, sich an ihm zu freuen, das ist, was wir brauchen. Und wenn man das einer Gemeinde beibringen könnte, dann hätten wir eine Gemeinde, wo in regelmäßiger, machtvoller Weise die Gegenwart Gottes da ist. Und dann haben wir Befreiung, weil wenn Gott kommt, fahren die Dämonen einfach so aus. Die können die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Wir müssen da nicht lange Sessions machen über Befreiung. Die fahren einfach raus. Einfach so, Gott kommt und die Dämonen fahren aus. Das erleben wir regelmäßig in Zentralasien. Wir leiten die Leute in Anbetung, wir lehren sie über Gott. Wir sagen, der Heilige Geist ist eine Person. Wir laden ihn ein, er bringt die Heiligkeit Gottes. Und dann sagen wir, komm, Heiliger Geist, und dann kommt er. Und Dämonen fahren einfach so aus. Du kannst das regelrecht sehen, du stehst vorne und du siehst, wie Leute Befreiung erleben. Einfach so. Und die Leute schwelgen in Gott, sind auf ihn ausgerichtet und wollen ihn haben und sehnen sich nach ihm und es Hunger nach Gott da. Das ist, worum es geht, ein Herz zu haben für Gott. Das kann nur Gott wirken, aber er wirkt es auch nur in denen, die sagen, ich will das haben. Gib mir das. Gib mir ein Herz für dich. Jeremia 24, ich werde ihnen ein Herz geben, das mich erkennt. Ich werde ihnen ein Herz geben. Und nur das, was für dich wichtig und kostbar ist, wirst du beten und suchen. Und sagen, Gott, das brauche ich. Ich meine, nicht einmal beten, sondern einen Fokus, einen bleibenden Fokus haben in deinem Leben. Halleluja. Komm, wir beten jetzt. Halleluja. O Vater, du hast uns Jesus gegeben als das Haupt, als das Zentrum, als die Quelle. Und wir ahnen, was für ein herrliches Leben das ist. Wie der Mann Gottes schreibt, alle meine Quellen sind in dir. Und du siehst unser Herz, wie geteilt das ist, wie das sich ablenken lässt von allem möglichen Dinge, die im Moment so wichtig erscheinen und morgen oder übermorgen schon gar keine Bedeutung mehr haben. Fasse unser Herz zusammen zur Furcht deines Namens. Tu ein Wunder. Schenk uns ein Herz, was auf dich fokussiert ist, sich da einklingt und nie wieder das loslässt. Es geht um dich. Es geht darum, dich zu erkennen. Es geht darum, dass die blinden Augen uns aufgetan werden. Und dass wir sehen, was kein Mensch sehen kann ohne deine Hilfe. Und dass ein Feuer der Sehnsucht und des Eifers anfängt zu brennen, weil wir von dem, was wir sehen, fasziniert sind. Tu ein Wunder an unseren Herzen. Hol uns raus aus dieser Tretmühle, diesem Laufrad, wo wir Illusionen nachrennen und Modellen nachrennen und Menschen nachrennen und denken, das bringt es und das ist die Antwort und das ist die Lösung. Du bist unser Erlöser. Du bist die Lösung. Und Freiheit und Glückseligkeit kommt, wenn unser Herz auf dich fokussiert wird und auf dich fokussiert bleibt. Mach uns zu Anbetern. Zu Anbetern im Geist und in der Wahrheit. Im Geist und in der Wahrheit. Lass dein Licht leuchten, dass jede Lüge über dich, jede Lüge über uns, jede verkehrte Anschauung über was es bedeutet, dein Diener zu sein, dein Freund zu sein, dass jede Lüge enttarnt wird und abgelegt wird und wir die Wahrheit erkennen und die Wahrheit uns frei macht zu einem Gehorsam aus tiefstem Herzen frei macht, auf dich ausgerichtet zu sein. Frei macht, mit Willigkeit und Freude dir zu dienen. Nur du kannst diese Langeweile und diese Stumpfheit und diese Lähmung und Trägheit unseres Herzens wegnehmen. Aber du rufst uns, vor dich zu kommen. Du sagst, sucht mein Angesicht. Sucht mein Angesicht. Wenn er mich sucht von ganzem Herzen, werde ich mich finden lassen. Und wenn wir dich finden, wirst du unsere Gefangenschaft wenden. Oh, wie nötig haben wir das, dass wir rauskommen aus der Gefangenschaft der Blindheit, des Materialismus, Gefangenschaft an falsche Ziele. Wunderbarer Helfer und Freund, Gott, Heiliger Geist, wie sehr haben wir dich nötig. Komm, komm, öffne unsere blinden Augen, mach uns sehfähig. Lass uns sehen die Schönheit unseres Gottes. Wir wollen deine Schönheit sehen, deine Herrlichkeit, deine Reinheit, deine Wahrhaftigkeit, deine Klarheit, deine Freiheit, deine tiefe Sehnsucht, dem Vater zu gefallen. Oh Herr, lass uns dein Herz sehen, wie das Oberste und Wichtigste war, dem Vater in allem die Ehre zu geben, den Vater zu erfreuen in allem. Und lass das in uns leben. Oh, ändere unseren Geschmack, ändere unsere Sichtweise, ändere unsere Ziele. Nimm die Decke weg und lass uns dich sehen, wie du verheißen hast, dass du deine Herrlichkeit zeigen wirst. Komm, Heiliger Geist, komm, richte unsere Augen himmelwärts, zieh uns, leite uns, motiviere uns. Halleluja, 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 Halleluja. Kann das Anbetungsteam kommen und uns noch ein bisschen leiten in diese Nähe zu Gott? Und da, wo du das selber erkennst, bereue deine Oberflächlichkeit, bereue dein Zersplittertsein und dein Trachten nach tausend Dingen und ruf du selbst den Herrn an nach einem Herz, das geeint ist, das ausgerichtet ist, geschlossen ist auf diese Furcht Gottes, dieses Verlangen, ihn zu ehren. Anbetung ist, das Herz zu bringen, nicht Lieder zu singen, sondern das Herz zu bringen, sich ihm zu nahen. Du sagst, wenn wir uns dir nahen, und das tun wir in diesem Seminar, das tun wir in diesem Moment, wir nähern uns dir, wir wollen dich haben, dass eine größere Intensität, eine größere Innigkeit, eine größere Nähe zu dir, als was wir jetzt haben. Und du lockst uns und sagst, naht euch zu mir und ich nahe mich zu euch. Zieh uns, motiviere uns, mach uns zu Menschen, die Hunger haben. Vergib uns, dass wir unseren geistlichen Appetit uns an allen möglichen giftigen Wassern schon verdorben haben und dann irgendwie den Bauch voll haben und doch nicht satt sind und dann keinen Hunger mehr haben nach dir. Komm. komm, Gott, Heiliger Geist, erfasse unsere Herzen und zieh du uns. Zieh uns in deine Gegenwart. Halleluja. 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 Halleluja.